ganze Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Andererseits natürlich auch wünschenswerte Verringerung von klimaschädlicher Produktion. Das sind Entwicklungen, die da jetzt sehr auf uns zurollen. Die werden zigtausende bis hunderttausende oder noch mehr Arbeitsplätze kosten. Und das kriegen wir nur aufgefangen, wenn es eine radikale Arbeitszeitverkürzung und dadurch Umverteilung zwischen allen, die da bedroht sind oder schon arbeitslos sind und den noch Beschäftigten.
Und umso wichtiger wird es sein, das entsprechend solidarisch zu verteilen und mit einer Vision von Zeitwohlstand auch zu verknüpfen. Da müssen sich eben alle Kräfte dafür einsetzen und da machen wir uns nichts vor. Realpolitisch wird es heißen, dass wir um jede Stunde streiten werden und streiken werden müssen. Ja, wir werden nicht auf einmal die 20-Stunden-Woche einführen können. Und es ist eben auch ein Aufruf, setzt euch für eine Arbeitszeitverkürzung und eine geschlechtergerechte Arbeitsteilung ein.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über das Thema Arbeitszeitverkürzung. Meine Gäste sind Margareta Steinrücke und Beate Zimpelmann. Die WissenschaftlerInnen und GewerkschafterInnen streiten schon seit vielen Jahren für eine Reduzierung und solidarische Umverteilung von Arbeit, worin sie einen der wichtigsten Hebel für die sozialökologische Transformation sehen. Genau, und angesichts der verschärften Debatte um die Zukunft der Erwerbsarbeit, Fachkräftemangel, ökologische Transformation, KI und Jobverluste sind da so ein paar Stichworte. Angesichts dieser verschärften Debatte haben die beiden ein Sammelband zum Thema herausgegeben. Weniger arbeiten, mehr leben, so der Titel. Ja, und ich habe das mal zum Anlass genommen, die beiden einzuladen, um darüber zu sprechen, warum die Vier-Tage-Woche und eine Idee von Zeitwohlstand, warum die ins Zentrum unserer progressiven Erzählung gehören. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, Margareta und Beate, schön, dass ihr im Dissens-Podcast dabei seid. Erstmal ein herzliches Willkommen. Hallo.
Ja, hallo.
Schön, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, danke euch beiden, dass ihr mich hier besucht im Dissens-Podcast. Wir wollen über radikale Arbeitszeitverkürzung sprechen. Darüber habt ihr beide gerade einen Sammelband herausgegeben. Weniger arbeiten, mehr leben, heißt er so schön. Ihr beginnt euer Buch da mit den Worten, ein Gespenst geht um in Europa, die Vier-Tage-Woche. Und tatsächlich passiert ja jetzt gerade jede Menge oder in den vergangenen Jahren. Viele kleinere und mittlere Unternehmen führen die Vier-Tage-Woche ein, Gewerkschaften fordern sie und die größeren einflussreichen Kapitalfraktionen, die beschwören derweil den Untergang der Wirtschaft. Vielleicht, Margareta, mal für den Einstieg, was ist da geschehen in den letzten Jahren? Was waren da vielleicht auch wichtige Entwicklungen? Und warum ist die Forderung nach einer Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit aus eurer Sicht für Linke und Progressive heute wichtiger denn je?
Ja, also wir hatten 2018 nach ganz, ganz langer Zeit des Schweigens in der Frage Arbeitszeitverkürzung zum ersten Mal wieder eine große Tarifrunde, nämlich der IG Metall, wo Arbeitszeitverkürzung zum Thema gemacht worden ist. Der ausschlaggebende Grund, glaube ich, dafür, das hat sich dann auch im Motto der IG Metall für diese Tarifauseinandersetzung gespiegelt, ist, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder von Privatleben und Beruf einfach ein immer drängenderes Problem wird. Es sind einfach immer mehr Menschen, vor allem auch junge Familien, wo ja zunehmend beide auch berufstätig sind, einem solchen Stress ausgesetzt in der Bewältigung ihres Lebens und der Vielfachbelastung eben durch Erwerbsarbeit einerseits, die ganze Sorgearbeit andererseits und von irgendwelchen ehrenamtlichen und politischen Betätigungen ganz zu schweigen. Und dieser Druck hat sich einfach in den letzten Jahren enorm erhöht. Hat natürlich einfach auch mit der steigenden Erwerbsbeteiligung von Frauen zu tun, ganz simpel. Hm. Und dieser Druck, der hat sich jetzt bei der IG Metall zum Beispiel so niedergeschlagen, dass sie das zum Thema und zur Tarifforderung gemacht haben und ja auch mit Erfolg. Also es bedurfte wohl Streiks, weil ohne dem wäre es nicht durchsetzbar gewesen. Aber rausgekommen ist immerhin die Option auf eine 28-Stunden-Woche statt 35-Stunden-Woche für alle, leider aber ohne Lohnausgleich und auch ohne Personalausgleich. Und als zweites die Möglichkeit, eine tarifliche Zulage in freie Tage, in 8 freie Tage zu tauschen, obwohl diese Zulage nur 6 Tage wert ist. Das allerdings nur für Menschen, die entweder Kinder zu betreuen, Angehörige zu pflegen haben oder in Schicht arbeiten. Das macht natürlich in der IG Metall einen großen Teil aus, aber es ist nicht für alle. So, aber das war ein großes Erfolgsmodell. Und davor hatte auch schon die Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft, EVG, die Lösung für das gleiche Problem, also diesen Druck im Alltag der Vereinbarkeit, eine Lösung angeboten und auch umgesetzt, die Option, Lohnerhöhung entweder in Geld oder in Zeit zu nehmen. Und da haben sie dann unter ihren Mitgliedern auch eine Umfrage gemacht, weil sie sich unsicher waren, ob das überhaupt auf Interesse treffen würde. Und oh Wunder, über 60% der Mitglieder haben gesagt, sie wollen das mit der Zeit. Also das bedeutet auch, dass die Wertschätzung und die Prioritätensetzung von freier Zeit gegenüber mehr Lohn sich einfach in den letzten Jahren sehr, sehr verstärkt hat.
Ja, die Wertschätzung, das ist was, weil du vorhin von dieser Doppelbelastung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen hast, was ich auch merke. Wir haben ein 2-jähriges Kind, meine Freundin und ich, und da entsteht eine doppelte Doppelbelastung und wir brauchen so etwa 60 Stunden und gehören da wahrscheinlich schon zu privilegierten Menschen in diesem Land, um über die Runden gut zu kommen. Da merke ich so diese Vereinbarkeit, was Frauen, wie du schon sagtest, ja schon viel länger merken und was ich jetzt merke, dass das eine Lüge ist, diese Vereinbarkeit, dass das nicht funktioniert und dass wir wirklich weniger Arbeitszeit einfach brauchen. Und da gibt es natürlich auch noch viel mehr Gründe als die Vereinbarkeit, zum Beispiel auch ökologische Fragen, wollen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Und gerade so in der Industrie, wo es auch viele schädliche, ökologisch schädliche Arbeitsplätze gibt, kann die Arbeitszeitverkürzung auch ein Tool sein, um einen sozial-ökologischen Wandel und die Reduzierung von Arbeit und Produktion in diesen Bereichen dann auch ja, sozial gerecht abzufedern. Genau, vielleicht können wir da nachher noch über diese Punkte auch noch detaillierter reden. Beate, vielleicht mal an dich die Frage, weil jetzt Margarete auch schon so diesen Wertewandel angesprochen hat, so das Zeitwohlstand, da wo Leute es sich leisten können, ja, im Niedriglohnsektor sieht es nochmal anders aus, aber da wo Leute es sich leisten können, dass es da wichtiger wird, ja, weil ich habe so das anekdotisch das Gefühl in meinem Umfeld, da wo Leute es sich leisten können, da reduzieren sie, also da versuchen sie irgendwie 80% oder noch weniger zu arbeiten und das können sie natürlich nur machen, wenn sie es sich leisten können, ne? Also und das ist vielleicht auch die Krux, wie kriegen wir das auch irgendwie politisiert das Ganze und schaffen da eine Bewegung, damit auch am Ende alle von so einer Arbeitszeitverkürzung profitieren und es nicht nur irgendwie die Leute sind, die gut genug verdienen. Aber da hätte mich mal interessiert, passiert da gerade wirklich so ein Shift? Nehmt ihr das wahr oder überwerte ich das, weil ich jetzt irgendwie mich in einem postmateriellen Milieu bewege, was privilegiert genug ist, um dann zu reduzieren? Ja? Oder verändert sich da gerade wirklich gesamtgesellschaftlich etwas? Was gibt es da für Hinweise aus eurer Sicht, dass sich da vielleicht was verschoben hat in unserem Verhältnis zur Arbeit?
Ja, danke schön für die Frage, Lukas. Also Stichwort 4-Tage-Woche, sage ich mal. Wenn wir uns die 4-Tage-Woche anschauen, es gibt ja mittlerweile Modellversuche zur 4-Tage-Woche, sowohl in Großbritannien als auch jetzt in Deutschland. Wir haben viele Betriebe, die 4-Tage-Woche einführen, sozusagen jenseits der Modellversuche. Also da siehst du ja schon, da ist eine Bewegung da und es gibt Umfragen dazu. Würdet ihr eine 4-Tage-Woche wollen, wenn euer Betrieb die anbietet? Da sagen 80% ja. Wobei wir allerdings sagen müssen, 73% sagen, wir wollen einen Lohnausgleich dafür. Das ist genau das, was du sagst. Und der Versuch in Großbritannien beispielsweise, der zeigt ja auch, da war tatsächlich auch ein 100%iger Lohnausgleich da, bei 80% Arbeitszeit nur, aber gleichzeitig auch 100% Produktivität, also auch diese Produktivitätsfrage, ja, was schaffe ich dann in der kürzeren Arbeitszeit und wird gegebenenfalls dann die Arbeit, die ich eigentlich in 40 Stunden gemacht habe, dann in 32 reingepresst und was kann das bedeuten bei einer Arbeitsverdichtung, die wir eh schon haben, was kann das dann zusätzlich bedeuten? Aber die Antwort ist ja tatsächlich, es gibt Hinweise, dass es diesen Wertewandel gibt. Und diesen Wertewandel, den gibt's vor allen Dingen in der jüngeren Generation. Viele sagen, ich würde kürzer arbeiten wollen, wenn ich die Möglichkeit habe. Und dahinter steckt ja genau dieses Modell, was du auch angesprochen hast. Wir arbeiten zusammen 60 Stunden, aber wir können uns das leisten. Okay, wie sieht's denn real aus? Real sieht so aus, dass die Frauen in den Teilzeitjobs sind, wenn wir uns jetzt Statistiken anschauen, und die Männer in den Vollzeitjobs. Also 90% der Männer sind in den Vollzeitjobs. Und nur 50% der Frauen. Die anderen 50% der Frauen sind in Teilzeitjobs. Und es sind oft dann auch Jobs unter 20 Stunden mit 15 Stunden und Minijobs. Das heißt, wir haben da eine absolute Schere. Das ist der berühmte Gender Time Gap. Und daraus ergibt sich ja auch der Gender Pay Gap. Also wir haben sozusagen, es geht nicht nur um Work-Life-Balance, es geht um Geschlechtergerechtigkeit, ganz klar. Und dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit geht jetzt auch über in dieses Thema Arbeitszeit, weil immer mehr gesehen wird, dass Arbeitszeit die zentrale Stellschraube oder zumindest einer der zentralen Stellschrauben ist, um Gendergerechtigkeit zu ermöglichen. Und warum? Genau das, weil nur wenn die Frauen im Erwerbsleben sich so beteiligen können wie die Männer, dann haben sie eben auch die gleichen monetären Chancen und Voraussetzungen. Und der ganze Care-Bereich ist unentgeltlich und der wird von Frauen gemacht. Also es wird in Zukunft um diese Balance gehen zwischen Care-Bereich und Erwerbsarbeitsbereich, dass da eine Gerechtigkeit hergestellt wird. Und da gibt's bei der jüngeren Generation ein stärkeres Bewusstsein dafür. Auch deshalb, weil die Männer auch was von ihren Kindern haben wollen, weil die eben auch in die Care-Arbeit, zumindest in dem Bereich, wo es um Kinderbetreuung geht und zu sehen, wie mein Kind aufwächst, auch tatsächlich Interesse haben, da mehr mitzumischen. Und da gibt's auch Erhebungen dazu, die das bestätigen.
Ja, gute Punkte auf jeden Fall. Margareta, möchtest du ergänzen?
Genau, ich würde da gerne noch was hinzufügen.
Ja, sehr gerne.
Also ich glaube, dass eben besonders in der jüngeren Generation, wobei man muss immer einschränkend sagen, es gibt nicht die jüngere Generation. Die ist in sich sehr heterogen, nach Klassenzugehörigkeit, Bildungsstand, anderen Voraussetzungen und so weiter. Es gibt auch sehr viele Jugendliche, die so gottfroh sind, wenn sie überhaupt eine Arbeit gefunden haben, dass die bereit sind, ganz, ganz, ganz viele Überstunden zu machen, nur um diesen Job überhaupt erstmal zu behalten. Also das muss man einschränkend dazu sagen. Aber trotzdem, was Beate gesagt hat, ist vollkommen richtig. Es gibt in dieser jüngeren Generation so einen Shift, also Trend weg von diesem alten Modell der protestantischen Ethik, wo Arbeit, also Erwerbsarbeit, sozusagen das Höchste und Wichtigste im Leben ist. Das wollen die so generell nicht mehr. Und ein Grund dafür ist erstens, dass sie bei ihren Eltern erlebt haben oder teils sogar noch erleben, was das bedeutet, wenn die so arbeiten, dass sie nämlich einfach für sie nicht da sind. Und das wollen die so nicht mehr. Und dann kommen natürlich Dinge hinzu, also wir haben ja einen sagenhaften Anstieg von psychischen Erkrankungen, also Burnout, aber eben auch richtig Depressionen und das insbesondere auch bei der jüngeren Generation. Also der Anteil der Studierenden mit psychischen Erkrankungen wächst gerade rasant. Und das ist nicht nur, aber auch Ausdruck der Tatsache, dass die Arbeit auch so verdichtet worden ist in den letzten Jahrzehnten, dass die Leute schlichtweg völlig außer Atem sind und diesen Stress einfach nicht mehr aushalten. Und ich glaube, da haben die jüngeren Leute einfach einen klareren Blick drauf, dass das zusammenhängt und dass sie das einfach gar nicht mehr aushalten können. Ja? Und das ist jetzt aber spekulativ. Ich würde mal behaupten, dass vielleicht auch eine Rolle spielt, dass die jüngere Generation einfach, nicht alle, aber doch das Gros sieht, durch den ganzen Klimawandel und die Schäden, die wir angerichtet haben an unserer Welt, ihre Chancen, irgendwie da noch länger gut zu leben, sowieso sehr gering sind und immer geringer werden. Und sich für etwas kaputt zu schuften, was sowieso den Bach runtergeht, macht auch keinen Sinn. Ja, also würde ich mal spekulativ hinzufügen. Hm.
Wie ist das eigentlich bei euch beiden? Also ich meine, ich bin Gen Y, so in den Nullerjahren sozialisiert und in die Arbeitswelt dann auch so langsam gekommen übers Studium. Und wir waren noch so, okay, es gibt nur den Kapitalismus. So, da standen irgendwie die ganzen Polarisierungen, die wir jetzt gerade erleben, die standen noch gar nicht bevor, erst dann 2008 mit der Finanzmarktkrise, wo ich dann politisiert wurde. Und für uns war noch so Selbstverwirklichung durch Erwerbsarbeit und Generation Praktikum und so und schaffen irgendwie. Das war mega ein Ding. Wie ist es eigentlich bei euch? Wie seid ihr zu diesem Thema gekommen, für das ihr jetzt schon auch so lange streitet und euch stark macht? Ihr seid beide so Kategorie eher Boomer, also in den 50ern oder 60er Jahren geboren. Mhm. Also wie seid ihr zu dem Thema Arbeitszeitverkürzung gekommen? Wie habt ihr euch dahingehend politisiert, dass ihr euch für das auch als Schlüsselforderung stark macht, sage ich mal, für linke und progressive oder antikapitalistische Kämpfe? Und da ist ja jetzt und zuletzt auch euer Buch rausgeflossen, Weniger Arbeiten, Mehr Leben, euer Sammelband, der da viele Beiträge aus unterschiedlichen Perspektiven zum Thema dann vereint. Vielleicht könnt ihr das mal erzählen, ne? Also wie habt ihr euch da politisiert? Beate?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Gerne. Ja, ich bin zum Arbeitszeitthema tatsächlich über das Nachhaltigkeits- und Ökologie-Thema gekommen. Also ich bin studierte Chemikerin und Geografin, also habe eine Naturwissenschaft studiert und habe aber dann gemerkt, wie wichtig die Umweltthematik ist und bin dann über eine gesellschaftspolitische Dimension dann zu Soziologie und Politik gekommen, habe dann nochmal ein Politikstudium angeschlossen und bin ja jetzt auch Politikprofessorin, weil ich eben diese Verbindung von naturwissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Ansätzen für das Nachhaltigkeitsthema als ganz zentral empfinde, also diesen interdisziplinären Ansatz. Und nun habe ich eine ganze Weile in der IG Metall gearbeitet, war da Leiterin der Umweltabteilung in der Zeit, wo die Gewerkschaften sich dem Umweltthema noch gar nicht geöffnet hatten. Und diese Sozialisation praktisch über diese Sache, wo immer klar war, wir brauchen ein Wirtschaftswachstum. Und nur wenn wir Wirtschaftswachstum haben, dann können wir auch entsprechend die Lohnzuwächse haben, dann können wir auch die Lebensqualität haben, hat mir nochmal so richtig klar gemacht, wie zentral eben diese Frage ist, dass wir eben dieses Wirtschaftswachstum als Vision, die immer da ist und die in Stein gemeißelt ist, dass wir das überlegen müssen und dass wir daran rütteln müssen. Mhm. Und für die Gewerkschaften, wenn man so schaut, bei den Forderungen spielt es eben auch immer eine wichtige Rolle. Wenn wir Arbeit sichern wollen, Arbeitsplätze sichern wollen, dann brauchen wir Wirtschaftswachstum. Und da war es ganz klar für mich sozusagen, wir müssen eigentlich auch in Richtung von Umverteilen denken. Also Arbeit umverteilen. Es kann nicht immer weiter wachsen. Es wird darum gehen müssen, Arbeit umzuverteilen. Und dazu kommt für mich eben auch die Gender-Thematik. Also ich war immer sehr frauenbewegt gewesen und diese Frage von gleichberechtigter Verteilung von Arbeitszeit zwischen Männern und Frauen ist auch ein Thema, was mich immer bewegt hat. Und so komme ich zu dem Arbeitszeitthema und würde eben auch sagen, das Arbeitszeitthema ist ganz, ganz lange auch unterbelichtet worden als ganz zentrales Thema für die sozialökologische Transformation. Das ist eine der wesentlichen Stellschrauben. Und das ist das Motiv, was mich zum Arbeitszeitthema bringt und mich auch so engagiert dafür kämpfen lässt, für diese Arbeitszeitverkürzung, für andere Arbeitszeiten, die zum Leben passen, im umfassenden Sinne auch eben zur Erhaltung des Lebens auf lange Sicht.
Ja, danke dir, Beate. Margareta, wie war es bei dir?
Ja, bei mir war es etwas anders. Also ich komme ja aus der Gewerkschaft IG Druck und Papier und die war 1984 die Gewerkschaft, die neben der IG Metall ja den Kampf um die 35-Stunden-Woche geführt hat und ja auch Erfolge erzielt hat.
Der letzte große Kampf um Arbeitszeitverkürzung in Deutschland. Für unsere Zuhörenden, die vielleicht danach geboren sind. Ja. Ich auch danach geboren und musste das auch erst lernen.
Genau, ja. Wir haben jetzt gerade 40-jähriges Jubiläum, genau. Ja. Und in dem Zusammenhang, wir haben ja damals die Forderung nach der 35-Stunden-Woche begründet mit drei großen Forderungen, nämlich Beschäftigung sichern, weil wir hatten eine hohe Arbeitslosigkeit Und auch durch verschiedene technologische Entwicklungen drohte die auch noch zu steigen. Dann die Forderung nach Humanisierung der Arbeitswelt. Also auch damals schon gab es enormen Leistungsdruck und Erkrankungen durch diesen Leistungsdruck dagegen. Und als drittes, das hat mich, weil ich in der gewerkschaftlichen Frauenarbeit aktiv war, dann auch besonders berührt und interessiert, nämlich einfach mehr Zeit zum Leben, Lieben, Lachen, haben wir das damals genannt. Also das, was jetzt unter Vereinbarkeit so verhandelt wird, aber auch darüber hinaus, nämlich einfach Zeit auch für sich selbst und für Freundschaften und für kreative Betätigung und so weiter. Also das, was der Marx mal die individuelle Selbstentfaltung auch genannt hat. Das war sozusagen unser großes Ziel, was wir mit Arbeitszeitverkürzung verbunden haben. Und ja, ich bin im Grunde seither einfach bei diesem Thema geblieben, wenn du so willst. Und also eine große Rolle hat tatsächlich zwischenzeitlich die ganze Frage der Beschäftigungssicherung durch Arbeitszeitverkürzung gespielt. Also ein prominenter Fall war ja dann Anfang der 90er Jahre VW, wo genau analog zu jetzt 32.000 Arbeitsplätze wegfallen sollten. Und das ist damals mit viel Geschick aufgefangen worden durch die Einführung der 28-Stunden-Woche bei VW. Die haben es geschafft, damit wirklich alle 32.000 Arbeitsplätze zu halten. Ja? Und das hat mich weiterhin sehr bewegt. Wie kann man Arbeitszeitverkürzung zur Beschäftigungssicherung nutzen? Und das, vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal drauf, weil das jetzt aktuell auch wieder ganz akut wird. Und dann vielleicht noch eine kleine persönliche Motivation. Also ich selber würde mal behaupten, ich bin tendenziell arbeitssüchtig und muss allein aus diesem Grunde schon dafür sorgen, dass es gesellschaftliche Strukturen gibt, die das Überarbeiten erschweren. Also ich muss aus Selbstschutz auch für Arbeitszeitverkürzung eintreten.
Ja, danke euch beiden. Ich glaube, wir wollen auch nachher, wenn es dann vielleicht um ja auch Strategien und gesellschaftliche Bündnisse geht, dann auch nochmal über die Gewerkschaften sprechen. Das können wir vielleicht nochmal ein bisschen hinten anstellen, weil da tut sich einerseits viel und andererseits mit Blick auf die Frage der Ökologie zum Beispiel und oder die sozialökologische Transformation könnten die auch vielleicht auch ein bisschen kämpferischer auftreten und das Thema Arbeitszeitverkürzung da auch vielleicht auch stärker pushen. Ich glaube, bei den letzten Tarifverhandlungen auch in der Metall- und Elektroindustrie, da haben sie das hinten angestellt, das Thema. Auch angesichts von den Teuerungen, denen wir jetzt gerade erleben, wo dann vielleicht Lohnsachen relevanter sind. Aber genau, da stellen sich dann schon auch Fragen, wie müssen sich Gewerkschaften da ökologischer und kämpferischer etablieren, dass wir von dieser Wachstumsvision wegkommen und mehr hin zu einer Vision von ökologisch und sozial gerechter Ökonomie. Und da sind die natürlich ganz zentral neben Klimagerechtigkeitsbewegungen und anderen sozialen Bewegungen, denke ich. Genau, was mich mal interessiert hätte von euch beiden, weil ihr euch auch so lange mit dem Thema beschäftigt, und da spielen natürlich viele Sachen rein. Was wäre denn eigentlich heute, Stand heute aus eurer Sicht, eine gerechte Wochenarbeitszeit? Also eine Arbeitszeit, die ihr es in eurem Buch nennt, gerecht ist für Menschen und auch geschlechtergerecht, ne? Das Thema hatten wir ja auch schon, und die auch klimagerecht ist. So, das ist ja vielleicht nochmal ein ganz anderes Ding. So, ne? Denn wir haben uns ja hier schon über die letzten Jahrzehnte an einen Lebensstandard gewöhnt, der auch in den mittleren Schichten nicht nachhaltig ist, in einem globalen Sinne, in einem Klimagerechtigkeitssinne. Welche Arbeitszeit wäre dann eigentlich heute aus eurer Sicht angebracht? So, wir haben jetzt hier diese 4-Tage-Woche, die in aller Munde ist, also irgendwas mit 32 Stunden oder 28 Stunden. Ich persönlich bin ja ein Fan vom 4-Stunden-Tag, also von dieser Forderung, also irgendwie eine 20-Stunden-Erwerbsarbeitswoche. Aber vielleicht braucht es ja sogar noch weniger aus ökologischer Sicht. Ja? Also ich glaube, es gibt ja so eine Studie, da habt ihr auch den Autoren in eurem Buch, wo es irgendwie um 6 oder 7 Stunden Erwerbsarbeit pro Kopf die Woche geht. So, was jetzt irgendwie auch völlig utopisch klingt so im ersten Moment. Ne? Mhm. Aber es hätte mich mal interessiert. Ne? Also die 5-Tage-Woche, die jetzt für uns normal ist, die wird natürlich historisch auch erstritten erstmal. Ne? Also irgendwie zum Kaiserreich haben die Leute noch 70 Stunden gearbeitet in Deutschland. Das musste erst hart durch die ArbeiterInnenbewegung, durch gewerkschaftliche Kämpfe und politische Kämpfe erstritten werden. Was wäre denn Stand heute menschengerecht und klimagerecht aus eurer Sicht? Beate?
Ja, fangen wir mal an bei der ökologischen Grenze. Du hast ja auch schon die Studie genannt und zitiert. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir so produzieren, wie wir jetzt produzieren, genauso CO2-intensiv, dann wäre es tatsächlich so, dass nicht mehr wie 6 bis 8 Stunden pro Woche gearbeitet werden dürfte. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir ja auch in der Umstellung der Produktionsweise sind, dass wir weniger CO2-intensiv produzieren werden, dass wir auch immer mehr, das wird so kommen, einen Trend in Richtung Dienstleistungsgesellschaft bekommen und bestimmte industrielle Produktion abgebaut werden, auch weil zum Teil der Markt nicht mehr da ist und weil auch die Nachfrage nicht mehr da sein wird, auch wenn wir die tatsächlich das ernst nehmen, dass wir vor allen Dingen in Richtung Reparaturgesellschaft gehen, Postwachstumsgesellschaft. Vision der Postwachstumsgesellschaft sind 20 Stunden pro Woche Arbeitszeit. Das ist eine Arbeitszeit, die dann tatsächlich ein 4-Stunden-Tag entsprechen würde. Und dieser Vision, wie sie auch Frigga Haug hat, in ihrer 4-in-1-Perspektive, also 4 Stunden für die Erwerbsarbeit, 4 Stunden für die Care-Arbeit, 4 Stunden für die sogenannte Eigenarbeit, also die Zeit für mich selbst, um mich selber weiterzubilden, um die Dinge zu machen, die mir Spaß machen, und 4 Stunden für die politische, gesellschaftliche, ehrenamtliche Arbeit, die dir auch unheimlich wichtig ist. Mhm. Also das wäre tatsächlich sozusagen die Vision. Und wenn wir jetzt realgesellschaftlich schauen, das hast du ja auch schon angedeutet, dann geht es ja darum, dass wir wirklich stufenweise dazu kommen, dass wir die Arbeitszeit sukzessive in Richtung von der 30-Stunden-Woche beziehungsweise 28-Stunden-Woche erstmal entwickeln. Das sind auch die aktuellen Forderungen, wie wir sie auch in dem Buch geschrieben haben, wie sie auch in der Europäischen Arbeitszeitinitiative gefordert werden, wie wir es ja auch in der Bremer Arbeitszeitinitiative fordern. Also eine 28-Stunden-Woche als erste Vision und dann aber sukzessive in Richtung von der 20-Stunden-Woche, also tatsächlich die Halbtagsgesellschaft und die Postwachstumsgesellschaft. So würde ich es formulieren.
Möchtest du ergänzen, Margareta, oder?
Also genau so sehe ich das auch. Und wir haben vielleicht, das könnte hilfreich sein, schon ein paar Vordenker, die in diese Richtung gedacht haben, die das vielleicht so ein bisschen weniger utopisch erscheinen lassen, diese Forderung nach einer ökologisch vertretbaren Wochenarbeitszeit. So, also zwischen 6 und 10 Stunden waren die Prognosen da. Wir haben mit John Maynard Keynes, nämlich einen, der ist ja der neben Marx berühmteste Ökonom der Welt, jemand, der schon vor knapp 100 Jahren prognostiziert hat, dass wir im Jahr 2030 nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssten, weil die technologische Entwicklung so voranschreitet. Und das beobachten wir ja auch gerade. Also die künstliche Intelligenz wird enorme Einsparungen an Erwerbsarbeit zur Folge haben in allen Bereichen. Nicht nur Produktion, sondern ganz viel in der Verwaltung und auch in verschiedenen Dienstleistungsbereichen. Das ist enorm. Und insofern ist möglicherweise diese Prognose von Keynes gar nicht so abwegig. Übrigens, in Parenthese, witzigerweise hat auch Paul Lafargue, der Schwiegersohn von Karl Marx, in seinem berühmten Pamphlet Das Lob der Faulheit genauso eine 15-Stunden-Woche gefordert. Ja. Der wollte sogar verbieten lassen, dass die Menschen mehr als 3 Stunden pro Tag arbeiten. Und wir haben in Deutschland auch einen großen Ökonomen und Gesellschaftstheoretiker gehabt, der ist nun schon tot, aber Oswald von Nell-Breuning, der Nestor der katholischen Soziallehre. Und der hat damals interviewt im Zusammenhang mit dem Kampf um die 35-Stunden-Woche auf die Frage, was er denn nun von der 35-Stunden-Woche halten würde, geantwortet: alles völlig Schnee von gestern. Wir könnten heute sofort bei gleichbleibendem Lebensstandard mit einer 8-Stunden-Woche auskommen. Erzeugt natürlich erstmal großes Erstaunen. Und dann hat er das begründet: wenn wir nämlich auf alle Rüstungsproduktion verzichten würden, auf alle Verschleißproduktion und auf alle Unsinnsproduktionen. Jetzt muss man leider im Moment ja sagen, der Verzicht auf Rüstungsproduktion ist im Moment völlig illusorisch. Leider, furchtbar. Der Verzicht auf Unsinnsproduktion ist schwierig, weil man natürlich irgendwie gesellschaftlich überhaupt erstmal feststellen muss, was ist Unsinn. Aber der Punkt Verzicht auf Verschleißproduktion, das ist etwas, was wir, das hat Beate eben ja auch schon angesprochen, das ist etwas, wo wir jetzt gerade bereits dran sind und wo wir ganz, ganz viel machen müssen, wenn wir bei Strafe des Untergangs. Ja? Also die EU hat ja auch schon mehrere Richtlinien, Right to Repair und Kreislaufwirtschaft-Richtlinie auch erlassen. Also das geht schon in die richtige Richtung. Und wenn wir uns überlegen, wenn wir die Produktion prinzipiell umstellen würden von eben Verschleiß hin auf Nachhaltigkeit, wenn zum Beispiel ein Kühlschrank oder ein Smartphone nicht alle 2 Jahre erneuert werden müsste, sondern nur alle 10 Jahre. Und das kann man auch vorschreiben. Also Politik hat noch Möglichkeiten, Regulierungen zu schaffen, auch wenn es schwer ist. Dann bedeutet das einfach eine Lebensdauer von 10 statt 2 Jahren, dass wir mit einem Fünftel der jetzigen Arbeitszeit in diesen Bereichen natürlich nur auskommen würden. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben gerade eine 40-Stunden-Woche als Standard gewissermaßen, dann kämen wir genau auf diese 8 Stunden pro Woche. Das ist sehr interessant. Funktioniert natürlich nicht in Gänze, weil wir immer mehr Dienstleistungen haben. Das ist ja auch gut so. Aber als prinzipielle Richtung, dieser Weg weg von der Verschleißproduktion hin zu einer nachhaltigen Produktion langlebiger, qualitativ hochwertiger Güter, das ist sozusagen die Basis auch für eine solche radikale Arbeitszeitverkürzung.
Ja. Ich finde, es könnte auch durchaus eine Debatte über Unsinnsprodukte, die könnte es auch geben, zum Beispiel über Statuskonsumgüter wie große Luxus-SUVs, die sich ohnehin nur eine kleine Klientel leisten kann, also die Growth for the Rich in dem Bereich und den Umbau der Produktion bei VW hin zu sinnvollen und ökologisch nachhaltigen Produkten wie Straßenbahnen oder Bussen und so. Aber es ist natürlich im Vergleich zu den Verschleißprodukten eine schwierigere Debatte, das würde ich zweifelsohne auch so sehen. Deswegen, vielleicht können wir mal auf den Widerstand gegen diese Forderung schauen, ne? Gegen die Arbeitszeitverkürzung, denn so sinnvoll die aus verschiedenerlei Sicht ist, ja, aus der Sicht der irgendwie der Arbeitsgesundheit, der Vereinbarkeit von Leben mit Arbeit, ja, aus Sicht der Geschlechtergerechtigkeit, aus ökologischer Sicht, das sind jetzt schon alles Punkte, die zur Sprache gekommen sind, heißt das ja noch nicht, dass das irgendwie ein Selbstläufer ist. Und wir sehen ja die großen Widerstände, ja, obwohl kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen aufgrund des Fachkräftemangels die Arbeitszeitverkürzung erfolgreich einsetzen, ja, und da auch dann viel mehr Bewerbungen bekommen und Personal finden, was sie vorher nicht gefunden hätten, so. Also so interessanterweise gut das auch für Unternehmen, also die Kapitalseite funktioniert, tun quasi die großen Kapitalfraktionen, ja, und ihre Helfer, also im politischen Diskurs, ja, die Presse oder auch ihre politischen Helfer, ja, Christian Lindner und Co., die machen ja enorm mobil gegen alles, was überhaupt mit der Reduzierung von Arbeitszeit zu tun hat. Im Gegenteil, da geht es eher gerade um eine weitere Verdichtung, eine weitere Ausweitung von Arbeit, eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit, eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit, ne? Also die Rente ist ja auch schon wieder Thema, ne? Also dass alle länger arbeiten sollen. Da hätte mich mal interessiert, wie ihr diese Entwicklung beobachtet und ja, wie sich das vielleicht auch für euch einfügt in so eine autoritäre Formierung des Neoliberalismus, die wir jetzt gerade auch erleben in unserer Gesellschaft.
Ja, die Debatte ist extrem zugespitzt, ne? Wir haben die eine Seite, die ganz vehement in Richtung Arbeitszeitverkürzung geht, bis hin zu den Modellprojekten. Und wir haben die andere Seite, die immer mehr mobil macht in Richtung, wir brauchen eine Arbeitszeitverlängerung. Deutschland hat die kürzesten Arbeitszeiten im EU-Vergleich, was überhaupt nicht stimmt, weil die Statistiken sind da falsch interpretiert, weil da wird dann eben Vollzeit- und Teilzeitarbeit zusammengenommen und dann schlägt es eben zu Buche, dass Deutschland eine sehr hohe Teilzeitquote hat, was andere Länder wie Frankreich oder die nordischen Länder in dem Maße nicht haben. Ja, und welche Interessen stecken dahinter? Ich würde jetzt erstmal sagen, nicht die Kontrolle verlieren, ne? Es ist ein Kontrollthema auch ganz stark und es ist ein ideologisches Thema der Arbeitgeberverbände vor allen Dingen. Ja, also sprich, wir brauchen Vollzeitarbeit und wir brauchen auch das Zentrum der Arbeit im Leben des Menschen, eigentlich die Debatte, die wir vorhin hatten, sozusagen. Ich denke mein Leben in Richtung, welche Arbeit werde ich haben? Ich bestimme mich selber und auch meinen Selbstwert über die Arbeit. Und diese gesellschaftliche Veränderung, die ja schon ein Stück weit stattfindet, auch wenn sie in bestimmten Schichten natürlich stärker da ist als in anderen, die ist natürlich auch eine Bedrohung. Und warum ist die eine Bedrohung? Weil sie eigentlich genau diese Verschleißproduktion und diese Unsinnsproduktion vielleicht auch in Frage stellen könnte. Die Menschen haben dann mehr Zeit, wenn sie weniger arbeiten würden, und sie haben auch Zeit, um eventuell darüber nachzudenken, was ist mir wichtig im Leben. Also eine Kollegin von mir, die ich immer so gerne zitiere, die Adelheid Biesecker, die sagt immer, wir haben nicht mehr so viel Zeit für Erwerbsarbeit, denn wir haben so viel Wichtigeres zu tun. Und in diesem Satz steckt so viel Wahrheit, ja, weil wenn wir sozusagen die Erwerbsarbeit nicht mehr die Zeit dafür investieren, dann hätten wir Zeit, um das Wichtige zu tun, und wir hätten auch Zeit eben, um auch einen anderen Sinn des Lebens zu erkennen und damit eben die Erwerbsarbeit nicht mehr ins Zentrum zu stellen. Also es geht ganz stark um Definitionsmacht, und diese Definitionsmacht, die wollen die Unternehmerverbände behalten, die wollen die Unternehmen behalten, die Großen auf jeden Fall, um entsprechend diese Produktionsmaschinerie weiter anzutreiben. Weil wenn wir nämlich in Richtung von dieser Postwachstumsgesellschaft kämen, über die wir gerade sprechen, indem wir immer weniger Verschleißproduktion haben und immer weniger Unsinnsproduktion haben, dann hätten wir auch eine andere Gesellschaft, und da hätte eben auch die Unternehmen nicht mehr diese Macht, die sie jetzt haben. Und jetzt im Neoliberalismus, das ist ja auch ganz klar, haben die Unternehmen eine große Macht, auch eine große Macht auf die Politik. Und das kann man jetzt natürlich gerade hier im Trumpismus, der jetzt im vollen Gange ist, sehr, sehr gut beobachten, wie das ineinander greift. Ja, und das sind die zwei Lager, und da werden wir sehen, wie die Debatte weitergeht, und es macht ja auch ein bisschen Angst, wie stark dieses andere Lager ist, auch in Richtung rechtspopulistischen Äußerungen und rechtspopulistischen Tendenzen. Es ist die andere Seite.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für ein kleines Dankeschön an meine Fördermitglieder. Ist ja klar, ihr macht möglich, dass ich kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann für alle da draußen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön, aber wofür ich euch auch danken möchte, ist, dass ihr ja mich auch supportet, wenn ich mal nicht für euch da sein kann. Und wie vergangene Woche, da war ich ja krank, da konnte ich keinen Podcast produzieren. Und da mich sehr viele Nachrichten von euch erreicht, die mich aufgemuntert haben, die mir gute Besserung gewünscht haben, dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Ja, und wenn du noch nicht dabei bist und dir dieser Podcast hier gefällt, du es dir auch gerade finanziell leisten kannst, dann mach doch jetzt mit. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies, und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's den Sammelband Weniger Arbeiten, Mehr Leben abzustauben. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Margareta Steinrücke und Beate Zimpelmann. Mich hätte mal interessiert dann noch, was sind denn da aus eurer Sicht so die rhetorischen Tricks oder vielleicht auch diskursiven Strategien von Arbeitgeberverbänden, bestimmten Kapitalfraktionen? Denn da geht's natürlich, klar, viel so um Wirtschaftsstandort, Erhalt von Wohlstand, wir brauchen Wachstum, wir müssen produktiver werden, globaler Wettbewerb, bla bla bla, all das natürlich. Was vielleicht auch gerade noch reinspielt, ist so diese ganze Sache Fachkräftemangel und demografischer Wandel, wo dann irgendwie auch suggeriert wird, hier gehen die Lichter aus, wenn wir jetzt irgendwie weniger arbeiten, gerade die jüngeren Generationen so. Also was sind da so aus eurer Sicht allgemein vielleicht so die diskursiven Strategien, was lässt sich denen entgegenhalten? Und weil das gerade so ein Riesenthema ist in der alternden Gesellschaft hier und auch so einer migrationsfeindlichen Gesellschaft, wie wir sie leider gerade erleben, ne? Was lässt sich eigentlich diesem Thema Fachkräftemangel und Personalmangel entgegenhalten? Weil ich glaube, das ist etwas, was bei vielen Leuten dann schon verfängt, dass sie dann irgendwie die Angst haben, ja, gehen dann wirklich die Lichter aus. Ne? Also ist dann meine Mama im Pflegeheim noch versorgt etc. pp. Aber das macht ihr auch in eurem Buch. Ihr habt da tatsächlich ein paar gute Gegenargumente gegen diesen Mythos, dass dann die Lichter ausgehen, wenn wir weniger arbeiten. Ja, gerne, Margarita.
Also man muss dazu sagen, die Argumente oder scheinbaren Argumente der Kapitalseite gegen Arbeitszeitverkürzung ähneln sich, seit es diesen Kampf überhaupt gibt. Also im Kampf um die 35-Stunden-Woche haben die Arbeitgeberverbände damals nach so einem 10-Punkte-Plan veröffentlicht mit Argumenten gegen die 35-Stunden-Woche. Die sind völlig identisch mit dem, was sie heute vertreten. Also wir werden nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Das ist nicht bezahlbar für das einzelne Unternehmen. Das ist der Untergang der deutschen Wirtschaft. Im Gegenteil, wir müssen länger arbeiten. Also es ist völlig identisch. Ja? Was sich natürlich ein wenig geändert hat, damals, 1984, gab es hohe Arbeitslosigkeit und keinen Fachkräftemangel. Aber das Interessante ist, also wir würden auf jeden Fall sagen, gerade auch gegen den Fachkräftemangel ist Arbeitszeitverkürzung eine gute Strategie und nicht Arbeitszeitverlängerung. Also klingt erstmal kontraintuitiv, aber ich will das gerne begründen. Zum einen sehen wir bei den ganzen Unternehmen, die jetzt eine 4-Tage-Woche eingeführt haben, auch Unternehmen, die ja klein sind oder aus Branchen, wo man gedacht hat, da geht Arbeitszeitverkürzung gar nicht, wie im Handwerk oder selbst auf dem Bau und so weiter. Die machen es ja einfach. Und ihr Hauptmotiv ist gerade, Fachkräfte zu gewinnen. Das sind alles Betriebe gewesen. Wir haben auch so eine kleine Studie hier in Bremen dazu gemacht, die ganz große Schwierigkeiten hatten, Fachkräfte zu bekommen. Als sie dann auf ihre Internetseite gestellt haben, wir suchen Menschen und bieten ihnen die 4-Tage-Woche an, konnten die sich vor Bewerbung gar nicht mehr retten. Also, das heißt, dieser Wertewandel in der Gesellschaft, über den wir vorhin gesprochen haben, hin eben zur höheren Wertschätzung von freier Zeit im Gegensatz zur Erwerbsarbeit, führt auch dazu, dass Fachkräfte mit solchen Modellen der Arbeitszeitverkürzung gewonnen werden können. Jetzt kommt natürlich immer der Standard-Gegeneinwand. Das mag ja dann für die Betriebe funktionieren. Wenn das aber alle machen, haben wir ja das gleiche Problem wieder. Dazu muss man aber sagen, Arbeitszeitverkürzung hin auf sowas wie eine kurze Vollzeit um die 30-Stunden-Woche oder 28-Stunden-Woche oder 32-Stunden-Woche würde dazu beitragen. Dazu gibt es auch sehr valide Untersuchungen von zum Beispiel dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass ein großer Teil der Frauen, die jetzt, weil die Arbeitszeiten so unvereinbar sind mit Familie und der ganzen Sorgearbeit, die zu Hause bleiben jetzt, die wären dann bereit, wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten. Es gibt ein riesiges Potenzial von Frauen, die jetzt entweder gar nicht arbeiten oder nur relativ kurz in Minijobs oder kurzer Teilzeit, die wiederkommen würden oder ihre Arbeitszeit aufstocken würden, wenn ihnen solche vereinbarkeitsfreundlichen Modelle wie eine 28-Stunden-Woche oder 25-Stunden-Woche geboten würden. Das Potenzial wird geschätzt auf 1,5 bis 2 Millionen Vollzeitarbeitsplätze jetzt umgerechnet.
Okay, krass.
Das ist ganz schön viel, ja. Dann haben wir natürlich einen zweiten Faktor, warum Arbeitszeitverkürzung das Arbeitskräftepotenzial enorm erhöht. Und zwar ist das ein wirklich sensationelles Ergebnis aus dem britischen Modellversuch mit der 4-Tage-Woche mit einer echten Arbeitszeitverkürzung, ja, von 40 auf 32 Stunden. dass nämlich der Krankenstand um 65% gesunken ist. Das ist enorm. Und wenn man das jetzt mal umrechnet, bedeutet das ja, dass ein großes, großes Potenzial an Arbeitszeit einfach von den Menschen, die sowieso schon angestellt sind, wiedergewonnen wird. Ja? Die sind einfach nicht mehr krank, sondern arbeiten dann. Das heißt, Arbeitszeitverkürzung hat einen direkten Effekt auf die Erhöhung des Arbeitskraftpotenzials. Ja? Und dann an dritter Stelle kommt noch dazu, dass wir die ganze Gruppe der älteren Beschäftigten in den Blick nehmen müssen. Und die erreichen ja heute zu einem sehr großen Anteil immer noch das vorgesehene Rentenalter gar nicht, weil sie nämlich unter anderem durch überlange Arbeitszeiten einfach vorher kaputt sind. Das ist ein enormes Potenzial, da spricht aber überhaupt niemand drüber, ja? Stattdessen werden diese unsinnigen Vorschläge gemacht, die Lebensarbeitszeit zu erhöhen, was völlig absurd ist, weil die Menschen ihre normale Rentenzeit ja sowieso schon nicht erreichen. Ja? Aber diese verschiedenen Aspekte zeigen, dass Arbeitszeitverkürzung gerade gegen diesen Fachkräftemangel auch hilfreich ist. Noch ein ganz konkretes Beispiel, weil das ist eine Branche, wo der Fachkräftemangel vielleicht sogar am virulentesten ist, das ist die Pflege. Im Pflegebereich haben die Arbeitnehmerkammer, wo ich früher ja auch gearbeitet habe, und die Hans-Böckler-Stiftung und die Uni Duisburg zusammen eine Studie verfasst, wo sie die Pflegekräfte, die einfach, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, die Arbeitsbedingungen und die Arbeitszeiten in der Pflege, die rausgegangen sind oder radikal verkürzt haben, gefragt haben, unter welchen Bedingungen würden sie wiederkommen oder ihre Arbeitszeit eben wieder aufstocken. Ganz wichtiger Aspekt war, wenn die Arbeitszeiten so wären, dass sie für uns planbar sind und dass sie einfach nicht so ausufernd sind. Also kurze und verlässliche Arbeitszeiten sind ein ganz entscheidender, wie soll man sagen, Benefit, der Menschen in der Pflege dazu bringen würde, wieder in der Pflege zu arbeiten. Die haben das mal ausgerechnet. Also das hat ein Potenzial von ganz vorsichtig gerechnet 300.000 Arbeitsplätzen Vollzeit, ja, in der Pflege. Und wenn man es optimistisch rechnet, sogar 600.000. Arbeitsplätze Vollzeit, nur in der Pflege. Ja? Also das ist enorm und daran kann man ablesen, also Fachkräftemangel, kann man gerade durch Arbeitszeitverkürzung was tun.
Ja, spannend, die Punkte, die du alle erzählst. Und einer ist, glaube ich, nicht zur Sprache gekommen, aber das thematisiert ja auch in eurem Buch, ist auch das Thema Arbeitslosigkeit und dass man auch Menschen durch Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung von Arbeit in würdige Arbeit bringen kann. Stattdessen wird jetzt hier viel wieder über die Sanktionierung und Disziplinierung von BürgergeldempfängerInnen gesprochen. Aber ich glaube, durch Umschulungen und so weiter oder Schulungen entsprechend wäre da schon auch viel Arbeitskräftepotenzial auch noch in dem Bereich. Man könnte Leuten würdige Arbeit und Teilhabe ermöglichen. Aber Beate, du wolltest noch ergänzen.
Ja, also ich wollte einfach nochmal in die Richtung ergänzen. Ich denke auch, der Fachkräftemangel wird auch politisch hochgespielt als Phänomen. Und es gibt eben Methoden dagegen. Und wir haben ja auch ganz klar gesagt, es gibt eben auch, die Leute werden auch immer kränker, weil die Arbeitsbedingungen zum Teil auch immer schwieriger werden. Und das ist ja auch ein Grund für den hohen Krankenstand und die Verdichtung der Arbeit. Und man hätte viel mehr Möglichkeiten, Menschen, die eben jetzt nicht in Arbeit sind, in Arbeit zu bringen, wie du schon sagst, über Weiterbildungsmaßnahmen und entsprechende Maßnahmen. Dazu kommen bestimmte Fehlplanungen. Wenn man zum Beispiel in den Lehrerbereich schaut, da wurden vor 20 Jahren noch ausgebildete Lehrer umgeschult, weil kein Lehrerbedarf da war. Und das ist auch so ein Druckpotenzial, womit eben auch Politik gemacht wird, um eben auch eine bestimmte Machtposition zu erhalten und um eben auch eine Macht der Arbeitnehmer, die ja auch zunehmend da ist, auch ein Stück weit zu dämpfen und abzuschneiden. Also das finde ich, das sollte man auch ganz klar sehen, dass es auch sehr stark eine politisch gesteuerte Debatte ist.
Hm. Ja, ich glaube, dieses Nicht-Kontrolle verlieren, das ist, glaube ich, super zentral, dass es eher ein ideologischer Kampf ist, der gar nicht dadurch gedeckt ist, was Arbeitszeitverkürzung auch für das Kapital bringen kann. Weil diese Feldversuche, die zeigen ja, dass die Leute, weil sie gesünder sind oder in weniger Zeit eben die gleiche Arbeit schaffen, dass das ja eigentlich auch von der Kapitalseite halt offensiv eine Arbeitszeitverkürzung gefordert werden könnte. So, ne? Das bringt uns vielleicht dann noch später zu dem Punkt, wie muss Arbeitszeitverkürzung eigentlich umgesetzt sein, damit sie nicht auf Kosten der Arbeitenden geht, weil das kann ja auch passieren. Das sind dann die Themen, glaube ich, voller Lohnausgleich und Personalausgleich auch, ne? Die für eine solidarische Arbeitszeitverkürzung wichtig sind. Aber ich bin da schon manchmal, wenn man sich diesen Feldversuch in Großbritannien anschaut, und jetzt gab es ja auch in Deutschland zuletzt im vergangenen Jahr einen Feldversuch, der ein bisschen kleiner war, aber auch da haben 45 Organisationen aus verschiedenen Branchen dran teilgenommen, haben eine 4-Tage-Woche eingeführt, und das Ergebnis war auch hier, das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen steigt, wenn die Arbeitszeit sinkt. Sie sind gesünder, und in den meisten Unternehmen ist die Produktivität aber gleich geblieben oder sogar gestiegen. Und das finde ich dann schon irgendwo interessant, ne, wo irgendwie man dann merkt, was du, glaube ich, sagen willst, Beate, dass das eigentlich nur ein ideologischer Kampf um Kontrolle ist. Oder wie seht ihr das?
Ja, also kann ich nur voll unterstreichen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir, das sagen manche Arbeitgeberverbände beziehungsweise ihre, die sie unterstützenden Forschungsinstitute sogar explizit, ein gewisses Minimum an Arbeitslosigkeit wollen die haben. Das ist einfach ein Druckpotenzial und ein Drohpotenzial, was den Menschen Angst macht. Und das steigt, die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, steigt im Moment ja wieder rasant an. Also wir haben im Moment wieder 2,8 Millionen offiziell Arbeitslose, aber zusätzlich 3,5 Millionen Unterbeschäftigte. Das sind ja all die Leute, die entweder in Weiterbildung sind oder krankgeschrieben sind in der Arbeitslosigkeit oder aber weniger Stunden arbeiten, als sie eigentlich wollen. Ja, das ist, wenn man das mal zusammenrechnet, eine beträchtliche Zahl. Und jetzt durch die ganzen Krisen in der Automobilindustrie, aber potenziell auch in der Stahlindustrie, auch teils in der Chemieindustrie, sind ja wieder zigtausende Arbeitsplätze in Gefahr. Und wir haben das ja bei den Verhandlungen zwischen IG Metall und VW-Vorstand gesehen. Die versuchen natürlich alles, um dieses Druckpotenzial aufrechtzuerhalten. Also diese wirklich für nicht antastbar gehaltene Beschäftigungssicherung per Tarifvertrag bei VW, die aufzukündigen, das dient nur dazu, die Leute einzuschüchtern, ja? Ihnen Angst zu machen. Gott sei Dank ist es ja jetzt erstmal gestoppt worden, aufgefangen worden, aber einerseits Absatzprobleme, andererseits natürlich auch wünschenswerte Verringerung von klimaschädlicher Produktion und eben auch die ganze Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das sind Entwicklungen, die da jetzt ja auf uns zurollen. Die werden zigtausende bis hunderttausende oder noch mehr Arbeitsplätze kosten. Und das kriegen wir nur aufgefangen, nicht alleine damit, aber nur auch, wenn es eine radikale Arbeitszeitverkürzung und dadurch Umverteilung zwischen allen, die da bedroht sind oder schon arbeitslos sind, und den noch Beschäftigten gibt. Also da werden alle Gewerkschaften auch einfach gar nicht dran vorbeikommen, obwohl sie sehr vorsichtig und zögerlich sind und obwohl natürlich viele andere Aspekte da berücksichtigt werden müssen, also wie eben sowas wie ein voller Lohnausgleich mindestens für die unteren und mittleren Einkommensgruppen, aber auch sowas wie ein Personalausgleich, den braucht man vielleicht nicht überall. Es gibt auch Möglichkeiten, das durch organisatorische Maßnahmen aufzufangen, aber bestimmte Bereiche wie zum Beispiel die Pflege oder Erziehung, Bildung, die brauchen natürlich einen vollen Personalausgleich. Da kann man nicht mit weniger. Das geht nicht. Ne?
Beate, du wolltest noch ergänzen, glaube ich.
Ja, man muss sich auch nochmal klar machen, es geht um zwei unterschiedliche Modelle. Das eine ist ein solidarisches Modell der Arbeitsumverteilung, in dem alle ihren Platz haben und in dem alle arbeiten können, entsprechend ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und das andere ist ein Wettbewerbsmodell, in dem es darum geht, die Arbeitnehmerschaft und Arbeitnehmerinnenschaft zu teilen in diejenigen, die befähigt sind zu arbeiten, die sogenannten Fachkräfte, und die, die eben nicht befähigt sind zu arbeiten und die eben in der Arbeitslosigkeit verbleiben. Und damit wird eben ein bestimmter Macht- und Druckfaktor ausgeübt. Und wenn man nämlich dann schaut, sozusagen, wenn wir wirklich die Arbeit, die wir jetzt haben, umverteilen würden, sozusagen allein der Menschen, die jetzt in Arbeit sind, dann gehen wir schon auf einen Durchschnitt von einer 30-Stunden-Woche. Das sind aber eben nicht die dabei, die wir eben gesagt haben, die eben in der stillen Reserve sind, die potenziell arbeiten könnten, wenn es andere Rahmenbedingungen gäbe. Die haben wir da nicht mit drin. Und wenn wir die noch mit reinnehmen, dann kommen wir eben unter 30 Stunden. Das ist jetzt ein reines Rechen- und Umverteilungsmodell. Und da würden natürlich die Arbeitgeber sagen, nee, so geht es ja nicht. Wir können ja nicht alle Qualifikationen da zusammennehmen und da einen Mittelwert nehmen. Ja, wir könnten das, wenn wir die entsprechenden Qualifizierungen schaffen würden für die Menschen und die entsprechenden Arbeitsbedingungen schaffen würden. Also es geht wirklich um Gesellschaftsmodelle, was dahinter steht, ja.
Also ich glaube, diese Diskussion auch vor dem Hintergrund technologischen Wandels und auch der ökologischen Modernisierung, ne, wo Arbeitsplätze wegfallen in der Autobranche, aber auch in anderen größeren Branchen, werden, glaube ich, diese Diskussionen über Arbeitszeitverkürzung zunehmen. Und dann ist es, glaube ich, wichtig zu schauen, was ist denn auch progressive Form von Arbeitszeitverkürzung und was sind da vielleicht auch Grundprinzipien, die da dahinter stehen müssen. Denn ich glaube, wir sehen jetzt auch schon, und das thematisiert ja auch in eurem Buch, dass wenn es so um die Wünsche von Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, dass da Arbeitgeberverbände zum Beispiel auch sehr gut an dieses Thema andocken und dann sowas zum Beispiel die totale Flexibilisierung der Arbeitszeit, der täglichen Arbeitszeit fordern, ne? Was am Ende auf Kosten der Arbeitnehmenden gehen wird, aber es dockt so an die Wünsche an, ne? Flexibler arbeiten zu können. So. Mhm. Und das ist natürlich eine Arbeitszeitverkürzung, die nicht zu einer effektiven Verkürzung führt, sondern die Leute, die dann die 40-Stunden-Woche halt in 4 statt in 5 Tagen machen, dass das natürlich auch nicht unsere Vorstellung von der solidarischen oder der progressiven Arbeitszeitverkürzung ist. Deswegen hätte mich mal aus eurer Sicht interessiert, was sind da so Fallstricke, wo man vorsichtig sein muss dann in der Debatte, die sich, denke ich, intensivieren wird in den nächsten Jahren? Und was sind vielleicht aus eurer Sicht so Grundprinzipien einer solidarischen und emanzipatorischen Arbeitszeitverkürzung? Und das sind, glaube ich, an vorderster Stelle, aber nicht nur, aber an vorderster Stelle eben so die Aspekte, Personalausgleich und auch Lohnausgleich, denke ich, für die unteren Einkommensgruppen. Aber vielleicht könnt ihr aus eurer Sicht eben mal sagen, was sind so Grundprinzipien, die man im Hinterkopf haben kann oder haben sollte beim Thema Arbeitszeitverkürzung, dass die auch am Ende solidarisch und emanzipatorisch ist?
Also vielleicht zu dem Thema Flexibilität. Das ist ja das meist missbrauchte Konzept von Arbeitgeberseite, um die Leute einzufangen, ihre Arbeitszeit doch nicht zu verkürzen, sondern scheinbar vereinbarer zu machen, dadurch, dass das alles flexibler wird. Also da wissen wir aus Untersuchungen schon von vor, ich glaube, 20 Jahren, Kerstin Jürgens, Professorin an der Uni Kassel, hat das damals schon untersucht, 90% aller Flexibilisierungsmaßnahmen erfolgen im Arbeitgeberinteresse. Und nur 10% ungefähr sind dann wirklich so, dass sie von den Beschäftigten selber wahrgenommen werden, um ihre Belange da besser vereinbaren zu können. Also das ist eine vollkommene, ja, kann man schon sagen, ideologische Wundertüte, die die Arbeitgeber da missbrauchen. Ja. Interessant ist, jetzt hat kürzlich die Hans-Böckler-Stiftung nochmal eine Studie gemacht zu diesem Vorschlag, man könnte die Arbeitszeit doch aufteilen. Das wird leider Gottes von vielen, nicht nur Arbeitgebervertretern, propagiert, unter anderem sogar von Andrea Nahles, der Vorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit. Man könnte doch erstmal vormittags arbeiten und wenn man dann die Kinder von der Schule oder der Kita abholt, dann sich mit denen beschäftigen und sich dann abends nochmal an den Schreibtisch setzen und da weiterarbeiten.
Wir lieben es alle. Genau.
Und das haben die nun erfragt und da kam raus, 90% der Betroffenen oder potenziell Betroffenen finden das einfach nur scheiße und wollen das überhaupt nicht, ja. Also das stimmt einfach nicht. Hm.
Also Flexibilisierung, das wird ja immer wieder angeführt, auch natürlich die Flexibilisierung nach oben. Es muss dann möglich sein, auch beispielsweise an einem Tag dann 12 Stunden zu arbeiten oder wochenweise weit über die eigentliche Grenze der Arbeitszeitrichtlinie von 48 Stunden hinaus. Wenn du nach Fallstricken fragst, es ist natürlich ein großer Fallstrick, weil diese Flexibilisierung sind in der Regel nicht von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen selber gewählt, sondern die kommen dann aus den betrieblichen Bedarfslagen heraus und sind dann ganz, ganz schwierig umzusetzen. Thema Produktivität, Produktivitätsgewinn durch Arbeitszeitverkürzung. Margareta hat es ja vorhin schon angerissen, das Thema. Also da muss man genauer hinschauen. Es gibt Berufe, vor allen Dingen im Dienstleistungsbereich, da kannst du einfach durch Produktivitätszuwachs nichts gewinnen. Da muss einfach ein Personalersatz her, weil sonst ist tatsächlich dieser berühmte Fachkräftemangel dann da und sind zu wenig Leute, die dann tatsächlich auch in der Pflege da sind und tätig sind. Das wird also gar nicht funktionieren. Und eins der neuralgischsten Themen ist der Lohnausgleich. Das ist ja immer wieder sozusagen genau der Punkt, um den es dann geht in diesen mühseligen Kämpfen um Arbeitszeitverkürzung. Da machen wir uns nichts vor. Realpolitisch wird es heißen, dass wir um jede Stunde streiten werden und streiken werden müssen. Ja, wir werden nicht auf einmal die 20-Stunden-Woche einführen können. Das ist ja leider so. Und der Lohnausgleich ist dann eben der zentrale Punkt. Und es wird ja immer wieder, das hat man ja auch bei dem Abschluss der GDL gesehen, es wird immer so sein, dass auch ein Stückchen Lohnerhöhung praktisch gegeben wird dann für die Arbeitszeitverkürzung. Das ist, wenn man in die Geschichte der Arbeitskämpfe schaut, ist es leider immer so. Aber was völlig richtig ist, worauf du aufmerksam gemacht hast, Lukas, ist, dass es wird so sein, dass für die unteren Lohngruppen, da muss auf jeden Fall ein voller Lohnausgleich her, gerade wenn es um stärkere Arbeitszeitreduzierung geht, höhere Lohngruppen, ich schaue jetzt mal auf meine, die Hochschullehrerinnen, die könnten tatsächlich auch eine Reduzierung der Arbeitszeit durchführen und entsprechenden Lohnverlust haben. Hm. Also vielleicht ist das auch nochmal ein Weg, da in Zukunft nochmal ein bisschen genauer auch die Strategien darauf abzuzielen und tatsächlich bei den höheren Lohngruppen in Richtung Lohnverzicht zu gehen, genau wenn man eben dann auch schaut und dann in Richtung Familienmodelle geht. Ne? Früher hatten wir, in der Nachkriegszeit war das ja noch so, da hat es einen gegeben, der den Lohn für die ganze Familie eingefahren hat, den typischen Familienvater, und die Frauen waren ganz zu Hause, und dann hat man 40 Stunden für die gesamte Familie mit einem Gehalt gehabt. Und jetzt geht ja die Tendenz immer stärker dahin, dass zwei arbeiten, und dann kann man eben auch entsprechend flexible Modelle fahren. Das, denke ich, wird so ein Stück weit die Zukunft sein, aber die Alleinerziehenden sind ja sowieso dann diejenigen, die bei den Entwicklungen dann diejenigen sind, die dann betrogen sind, weil die haben dann die Kindererziehung und müssen trotzdem irgendwie ein Gehalt bringen, was zum Leben reicht, und nicht umsonst sind die ja auch am stärksten armutsgefährdet. Also da ist viel zu tun, und der Lohnausgleich, der wird sein müssen, damit es nicht wirklich ein Modell, so wie wir am Anfang gesagt haben, bleibt für diejenigen, die sich's leisten können und die Arbeitszeit reduzieren mit weniger Lohn dann. Was ja eigentlich das ist, was jetzt unter Teilzeitarbeit läuft. Das muss man ja auch mal klar sagen. Eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich ist unter den momentanen Verhältnissen eine Teilzeitarbeit. Ja. Mhm.
Also ich würde gerne auch noch mal was sagen zur Produktivität, zum Produktivitätswachstum. Also nicht nur hat sich jetzt in den Modellversuchen zur 4-Tage-Woche herausgestellt, dass es im Schnitt wirklich zu einem 20-prozentigen Produktivitätswachstum, dass es dazu kommt. Parallel der Produktionsausstoß, das ist ja was Verschiedenes, ja, Produktivität ist Ausstoß pro Zeiteinheit und Produktion ist das, was insgesamt in absoluten Zahlen rauskommt. Und die Produktion ist bei den untersuchten Unternehmen fast überall gleich geblieben, bei manchen sogar etwas gestiegen. Und die Produktivität ist aber bei allen gestiegen, und zwar gewaltig, ungefähr um 20%. Ja? Und dieses Produktivitätswachstum, das ist was, was wir in die Argumentation für Arbeitszeitverkürzung, auch in die politische Argumentation, glaube ich, noch viel stärker mit einbeziehen müssen. Also ein Kollege von uns, Helmut Spitzley, hat das mal untersucht für den Zeitraum von 1960 bis zum Jahr 2000. In diesem Zeitraum ist die Arbeitszeit, die notwendig war, um zum Beispiel ein Kilo Brot zu produzieren, wirklich von 20 Minuten im Schnitt auf 10 Minuten gesunken. Also wirklich eine Halbierung der notwendigen Arbeitszeit. Und das trifft auf sämtliche Großelektrogüter, auf Smartphones, auf alles Mögliche zu. Also wir haben im Grunde ein Produktivitätswachstum von 100%. Und wenn man jetzt pauschal mal ansetzt, wir hatten in den 60er Jahren eine Arbeitszeit von 48 Stunden, könnten wir heute sagen, also 24 Stunden wären völlig ausreichend. Alleine finanziert durch das Produktivitätswachstum. Ja? Jetzt kommt natürlich, gibt Entwicklungen, die konterkarieren das, nämlich der Trend hin zu mehr Dienstleistungsarbeit. Da gibt es natürlich keine vergleichbaren Produktivitätszuwächse, obwohl auch dort durch organisatorische Maßnahmen eine Menge sich tut. Also in dem Modellversuch in Großbritannien zum Beispiel haben die ja keinen Personalausgleich umgesetzt, sondern allein durch die Umorganisation von Arbeitsprozessen, also weniger Meetings oder straffere Meetings, Stillarbeitszeiten ohne Störungen, und noch manches mehr, haben die es tatsächlich geschafft, ohne nennenswerte Intensivierung der Arbeit, was wir ja nicht wollen, bei gleichbleibendem Personalbestand kürzere Arbeitszeiten mit vollem Lohnausgleich durchzusetzen. Also das hat funktioniert. Mhm. Aber vielleicht kommen wir da dann auch zu den Prinzipien. Also was wir unbedingt brauchen, ist wirklich, also eine Vier-Tage-Woche zum Beispiel ohne Arbeitszeitverkürzung ist absolut nicht kompatibel mit Gesundheit, Menschenwürde, Vereinbarkeit etc. Also das zeigen auch Untersuchungen. Wir machen jetzt gerade hier in Bremen auch eine kleine Untersuchung dazu. Und da ist ein kurzes Zwischenergebnis schon. Die Umsetzung von einer Vier-Tage-Woche ohne Arbeitszeitverkürzung, die dann eben zu 4 sehr langen Arbeitstagen von 9,5 bis 10 Stunden führt, das wollen die Leute überhaupt nicht. Also das ist einfach gesundheitlich nicht auszuhalten und es zerstört das soziale Leben an diesen 4 Tagen und so weiter. Also das ist schon mal ein Prinzip. Wir brauchen eine Arbeitszeitverkürzung, die pro Tag auch sowas wie soziales Leben und Zeit für Sorgearbeit ermöglicht und übrig lässt. Und dann ein zweites ist natürlich der volle Lohnausgleich für die unteren mittleren Gruppen, hat Beate ja auch schon gesagt. Also Arbeitszeitverkürzung darf nicht dazu führen, dass die Menschen mit ihrem Lohn nicht mehr auskommen. Das betrifft natürlich insbesondere die vielen Menschen, die im sogenannten Niedriglohnsektor arbeiten, aber natürlich auch viele Teilzeitbeschäftigte. Da muss man denen übrigens immer wieder sagen, Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich bedeutet für Teilzeitbeschäftigte, wenn sie bei ihrer Arbeitszeit bleiben, eine Lohnerhöhung. Das wissen die meisten nicht. Und leider argumentieren die Gewerkschaften auch nicht offensiv damit. Aber wenn du eine schon vorhandene Teilzeit weiterführst mit der gleichen Stundenzahl und die Vollzeitarbeitszeit wird gesenkt mit vollem Lohnausgleich, dann ist der Anteil, den deine Teilzeit an der Vollzeit ausmacht, höher und du kriegst etwas mehr Lohn dazu. Das muss man viel, viel deutlicher auch machen. Also auskömmlicher Lohn bei Arbeitszeitverkürzung ist ein zweites wichtiges Kriterium. Und das dritte ist natürlich, es muss in Bereichen, wo das durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen nicht aufzufangen ist, wie in der Pflege, muss es einfach zu einem vollen Personalausgleich kommen, damit die Menschen nicht einfach ihre kürzere Arbeitszeit mit Arbeitsverdichtung bezahlen und dann wieder noch kränker werden. Ja? Also das ist entscheidend. Ja.
Gerne, Beate.
Ich würde es gerne noch ergänzen wollen in Richtung von einem visionäreren Blick. Die Vision für mich wäre die 4-in-1-Gesellschaft, wie sie Frigga Haug proklamiert. Ich hatte das ja schon anfangs angesprochen. Also eine gleiche Verteilung der Arbeitszeiten in den 4 wesentlichen Lebensbereichen, also im Erwerbsleben, im Bereich der Sorgearbeit, im Bereich der ehrenamtlichen und politischen Arbeit und im Bereich der Eigenarbeit und Freizeit, so dass jeder Mensch im Laufe des Lebens gleiche Anteile für die entsprechenden Bereiche hat der Zeit. Und das wäre eine Gesellschaft des Zeitwohlstandes. Das heißt, wir würden den Geldwohlstand durch einen Zeitwohlstand ersetzen und würden eine Gesellschaft bekommen, in der dadurch auch eine andere Wertigkeit entsteht und auch eine andere Form des Zusammenlebens und des Miteinanders. Und noch eine Ergänzung zur Produktivität. Ich denke, vielleicht wird diese Vision auch dadurch vielleicht noch ein bisschen realistischer, weil wir werden nochmal einen starken Wandel bekommen durch die zunehmende Technisierung, durch die KI. Das wird einfach nochmal dazu führen, dass tatsächlich nochmal ein enormer Produktivitätsschub da sein wird. Das sagen eigentlich alle voraus. Das heißt, die zur Verfügung stehende Arbeitszeit wird auch geringer werden, nochmal geringer. Und umso wichtiger wird es sein, das entsprechend solidarisch zu verteilen und mit einer Vision von Zeitwohlstand auch zu verknüpfen.
Ja, wer profitiert am Ende von dem Produktivitätsschub? Kapital oder arbeitende Bevölkerung? Genau. Deswegen lass zum Ausblick vielleicht noch 2 Punkte ansprechen. Zum einen, welche Wege der Transformation ihr seht, ja. Das Thema ist von Gewerkschaften, wird das wieder vermehrt aufgegriffen. Eingangs hatte Margareta die tarifpolitischen Kämpfe dafür schon angesprochen. Wir sehen auch, dass es Verbindungen gibt zwischen Klima- und Umweltbewegung sowie Gewerkschaften, etwa bei Wir fahren zusammen. Da ging es ja um die Verbindung eben von Klimakampf und Klassenkampf im öffentlichen Nahverkehr. Und da war die Reduzierung von Arbeitszeiten auch etwas, was Fridays for Future Gruppen, Lokale und natürlich die Beschäftigten durch Verdi organisiert da erstritten haben zum Teil. Also da sehen wir dann vielleicht auch schon die Verbindung eben von dem notwendigen Degrowth, den wir brauchen, und eben aber auch guter und würdiger Arbeit. Mhm. Genau, und gleichzeitig scheint es mir aber, dass da noch so viel Potenzial ist, was sich noch nicht niederschlägt in entsprechenden gesellschaftlichen Bündnissen. Ja, also dass da eigentlich noch so viel mehr zu holen wäre und dass die Debatte auch irgendwo viel weiter schon sein könnte. Deswegen mal die Frage an euch, wo seht ihr da ermutigende Entwicklungen aus eurer Sicht, ja? Und woran hapert das vielleicht auch bei so etwas vielleicht wie einem großen gesellschaftlichen Bündnis zu diesem Thema? Beate, gerne.
Ja, also was wir sehen, sind wirklich zunehmend diese Bündnisse, die du genannt hast, zwischen Gewerkschaften und Umweltbewegungen und NGOs. Und was wir sehen, ist, dass die Gewerkschaften das ja immer mehr jetzt seit 2018, wie es Margareta am Anfang auch dargestellt hat, wieder mehr zum Thema von Tarifauseinandersetzungen machen. Und wir sehen, dass im Zusammenhang mit Beschäftigungssicherung, CVW, auch dieses Thema Arbeitszeit eine immer wichtigere Rolle gespielt oder eine ganz zentrale Rolle spielt. Also es gibt da durchaus ermutigende Beispiele, dass Arbeitszeit als zentrales Thema von Gewerkschaften aufgenommen wird. Und es gibt auch diese Beispiele beziehungsweise diese Sicht, und das ist wirklich neu, dass Umweltbewegungen in Form von Fridays for Future, aber auch andere Kooperation und Koalition mit Gewerkschaften eingehen und dieses Thema tatsächlich als Schnittthema zwischen Umwelt- und Gewerkschaftsbewegung gesehen wird und eben, weil es eben ein wichtiges Element von sozialökologischem Umbau, sozialökologischer Transformation ist. Daran muss man ansetzen, diese Bewegung stärken. Es wird immer nur über Zivilgesellschaft gehen, gesellschaftliche Veränderungen, aber eben auch, was wir sehen, dass es diesen Wertewandel gibt. Der Wertewandel ist da und wenn der nochmal durch gesellschaftliche Bewegungen verstärkt wird, dann sehe ich da eine bestimmte Chance, dass wir da auch was schaffen, dass wir da auch was erreichen können. Aber es ist natürlich auch eine Vision eines anderen Gesellschaftsentwurfs und es gibt gesellschaftliche Kräfte, die da auch ganz massiv dagegen arbeiten. Mhm. Vielleicht nochmal ein wichtiges Stichwort Wirtschaftsdemokratie. Es gibt ja Vertreter in den Gewerkschaften, die das Modell der Wirtschaftsdemokratie vertreten und die sagen, wir brauchen tatsächlich eine Beteiligung von Gewerkschaften, aber eben auch von Nichtregierungsorganisationen an den Debatten um den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Und der kommt ja jetzt erst massiv auf uns zu. Wir sehen es jetzt in der Automobilindustrie, wir sehen es in der Stahlindustrie, das sind alles erst die Anfänge, wir sehen es in der Chemieindustrie, da sind ja enorme Umwälzungen, die werden kommen und die sind nicht angetrieben über die Kräfte der Ökologie, sondern das sind wirklich jetzt eben Notwendigkeiten, wirtschaftliche Notwendigkeiten, Umstellungen auf E-Mobilität, was eben auch durch die EU und den Green Deal vorgegeben ist und durch die Klimaziele vorgegeben ist, aber auch natürlich Grenzen von Produktion, die eben auch und Grenzen von Wachstum, die schlichtweg auch da sind und Konkurrenzen aus anderen Ländern. Also es wird diese Notwendigkeit, die gibt's zur ökologischen Transformation, die, da beißt die Maus keinen Faden dran ab. Und da wird's drum gehen, wie wir die gestalten und wie wir die Arbeitszeitverkürzung da auch wirklich produktiv in die Debatte reinbringen, und zwar die solidarische Arbeitszeitverkürzung. Hm.
Margareta, magst du ergänzen? Vielleicht hätte mich auch noch ein bisschen interessiert, wie ihr auf die Gewerkschaften blickt, wo ihr beide auch gewerkschaftlich engagiert seid, schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Was das Thema ökologische Modernisierung angeht, da sind mir die Gewerkschaften zum Teil irgendwie noch ein bisschen zu zaghaft, gerade so die in den Bereichen schädlicher Produktion, so wer die im Bereich öffentlicher Nahverkehr, wo Klima und Arbeit ja gut zusammenkommen, das ist ein bisschen was anderes, aber da scheint immer noch so die Vorstellung, sag ich mal, in der Automobilindustrie, was halt nun mal die Schlüsselindustrie in Deutschland ist, die Vorstellung zu bestehen, so okay, wir müssen immer noch wettbewerbsfähig sein und das Thema Konvertierung von der Autoproduktion hin zu anderen Formen, so ökologisch nachhaltiger Mobilität, was maximal irgendwie beschäftigt oder was halt irgendwie in Positionspapieren im Hintergrund in den Gewerkschaften existiert, aber was nicht offensiv geführt wird und jetzt auch in der vergangenen Auseinandersetzung war das nicht groß da, meinem Empfinden nach. Also wie beobachtet ihr vielleicht auch die Gewerkschaften und inwiefern müssen die da auch kämpferischer werden mit Blick auf sowas wie eine sozial-ökologische Transformation?
Ja, also im Moment würde ich sagen, es gibt so zarte Pflänzchen, wie die, die Beate erwähnt hat, zwischen Verdi und Fridays for Future. Das ist aber ganz, ganz zart erst. Und die Gewerkschaften tun sich sehr schwer und neigen schon dazu, sozusagen strukturkonservativ zu sein und irgendwie zu versuchen, es so, wie sie es immer schon gemacht haben, das so weiterzufahren. Und das ist schwierig. Aber ich glaube, der Problemdruck, der wird so gewaltig steigen. Also die ganze sozial-ökologische Transformation, die ja voranschreitet, ob wir das wollen oder nicht, natürlich viel zu langsam und so weiter, aber sie schreitet voran. Und die Leute haben einfach berechtigt Angst um ihre Arbeitsplätze in dem Zusammenhang. Und gleichzeitig haben wir diese gewaltige Welle von Erkrankungen, die Leute leiden auch unter dieser Form von Arbeit. Und wir haben eben dieses Alltagsproblem mit der Unvereinbarkeit der real existierenden Erwerbsarbeit mit den privaten Belangen. Und das ist ein Druck, der auf den Gewerkschaften lastet, aber auch als Leidensdruck von Individuen sozusagen einen Veränderungsdruck auslöst. Und da werden die Gewerkschaften gar nicht drum rumkommen, sich da viel stärker auch auf solche Fragen wie Arbeitszeitverkürzung, aber dann auch Konversion und natürlich begleitend radikale, weitreichende Formen der Umschulung zu unterstützen. Und es gibt natürlich auch Verbände aus diesen anderen Bereichen, also Umweltverbände wie BUND oder NABU, aber auch die Sozialverbände wie Paritätischer oder Sozialverband Deutschland oder VDK, die natürlich auch sehen, die Verarmung der Leute schreitet voran, die Verunfähigung überhaupt arbeiten zu können schreitet voran und dass da was getan werden muss. Und ich glaube schon, dass es da zu Bündnissen, auch systematischeren Bündnissen zwischen Gewerkschaften und Sozialverbänden und Umweltverbänden kommen wird. Es geht alles sehr langsam, aber ich glaube schon, das wird kommen und ist auch schon teils im Gange.
Es wird aber daran hängen, dass die Gewerkschaften umdenken und dass die Gewerkschaften tatsächlich ein anderes Gesellschaftsmodell und eine Abkehr von ihrem Wachstumsmodell anerkennen. Und wenn wir da tatsächlich entsprechend die gesellschaftlichen Kräfte, die auch umdenken, hinter uns vereinen, dann hat das Modell tatsächlich eine Chance. Und auf der anderen Seite, also wir sind in der Krise, alle reden von Polykrise, es ist der Fall, die Notwendigkeiten sind da, der soziale ökologische Umbau läuft. Es ist die Frage, ist es ein Umbau per Konzept oder ist es ein Umbau per Desaster? Und wir werden schauen, dass wir diesen Umbau tatsächlich noch konstruktiv gestalten können. Und da müssen sich eben alle Kräfte dafür einsetzen. Und es ist eben auch ein Aufruf an alle, die diesen Podcast hören. Setzt euch in allen Bereichen, in denen ihr seid, für eine fortschrittliche Gewerkschaftspolitik ein und setzt euch für eine Arbeitszeitverkürzung und eine geschlechtergerechte Arbeitsteilung ein.
Ja, ihr Lieben, ich glaube, unser Podcast, der hat ganz gut deutlich gemacht, welche Chancen für Zeitwohlstand, Geschlechtergerechtigkeit und Klimagerechtigkeit eine solidarische Arbeitszeitverkürzung bietet und warum es sich also lohnt, auf jeder Ebene dafür zu streiten. Beate und Margareta, euch beiden möchte ich Danke sagen, dass ihr mich hier besucht habt. Ich habe viel gelernt. Danke euch.
Danke dir.
Ja, wir danken dir.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Margareta Steinrücke und Beate Zimpelmann. Wenn ihr euch für die beiden oder den Sammelband Weniger Arbeiten, Mehr Leben interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, kommendes Wochenende ist Bundestagswahl, geht wählen. Ob aus inbrünstiger Überzeugung oder strategisch, weil es das kleinere Übel ist, aber geht doch bitte wählen. Genau, und wählt antifaschistisch und solidarisch, ist ja wohl klar. Ja, und was ihr natürlich auch gerne tun dürft, ist alles dafür zu tun, dass ich diesen Podcast hier weiterhin kostenlos für alle da draußen machen kann. Da dürft ihr mich gerne supporten, könnt zum Beispiel allen Leuten von Dissens erzählen, positive Bewertungen auf den Plattformen hinterlassen oder, wenn es euch möglich ist, Fördermitglied werden. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.